Ja, mein Thema heute Morgen handelt von Wundern, Windeln und Waisen. Und ich darf gerne die Präsentation laufen lassen. Okay. Arne, ich glaube, ich brauche hier deine Hilfe. Dankeschön. Wunderbar. Genau. Es geht so um ein paar Vorstellungen, die wir uns manchmal von Weihnachten machen, die nicht so wirklich zutreffend sind. Und das ist was, wo wir uns sagen können, naja, ist das wirklich relevant oder ist es wirklich wichtig? Aber in manchen Punkten, finde ich, ist es für uns schon wichtig, dass wir verstehen, was Weihnachten ist und was Weihnachten auch nicht ist. Kurt Marti hat mal gesagt, die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Und für alle, die jetzt nicht lesen können, ihr habt es jetzt echt schwer. Man kann wahre und wahre natürlich immer verschieden schreiben. Also wir haben jetzt so ein bisschen auch im Mitarbeitergebet vorher an unsere Ranger gedacht, die jetzt auf dem Weihnachtsmarkt sind. Und ich möchte es jetzt nicht jedem unterstellen, dass es dort so ist, aber da geht es natürlich schon viel um die wahre Weihnacht. Also wahre im Sinne von, dass man Weihnachten verkauft und dass man damit ein Geschäft macht. Und klar, unsere Ranger verkaufen da jetzt auch Waffen und so. Aber wichtig ist für uns immer wieder, dass wir uns besinnen darauf, was Weihnachten eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie es so bei euch geht. Wir haben die letzten Tage Besuch gehabt und dann ging es eben auch darum, so wie wir das an Weihnachten machen und mit den Geschenken und so. Und da habe ich gesagt, wisst ihr, wir schenken uns zu Weihnachten nichts in der Familie. Und da war großes Erstaunen. Wie kann man sich zu Weihnachten nichts schenken? Und dann sage ich, naja, an Weihnachten haben ja nicht wir Geburtstag. So, das ist noch was wir so aus der Kindererziehung jetzt rüber gerettet haben und was wir jetzt einfach auch relativ konsequent umsetzen. So, wir schenken uns zu Weihnachten nichts. Wie kann man das machen, dass man sich aus diesem ganzen Weihnachtsgetümmel und ich weiß nicht was, einfach rausnimmt und sagt, nee, ich mach da nicht mit. Kann man machen, muss man nicht machen. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr das so machen müsst, aber so sich ganz bewusst mal rausnehmen und sagen, ich muss bei diesem ganzen Weihnachtswahnsinn, wo es einfach nur noch um Kohle und um was weiß ich was geht, ich muss da nicht mitmachen. Nicht unbedingt jedenfalls. So, das wahre Weihnachten, was ist das wahre Weihnachten? Das wahre Weihnachten ist eben keine gigantische Verkaufsveranstaltung. Das wahre Weihnachten ist auch kein sentimentales Fest für Kinder. Natürlich ist für Kinder Weihnachten immer sentimental und natürlich ist für Weihnachten auch ist Weihnachten für die Kinder natürlich auch mit den Geschenken wichtig. Weihnachten ist auch keine Werbeaktion für die Kirchen. Also ist natürlich praktisch, man nutzt es natürlich auch und an Weihnachten sind die Kirchen natürlich auch besonders voll. Seltsamerweise hält es bloß dann nicht besonders lange an. Aber naja, oder wie es dann auch im Osten früher war, wo es dann eben Jahresabschlussfest hieß oder irgendwie sowas, oder wo der Weihnachtsengel dann die Jahresendflügelfigur oder was weiß ich was war. Also da gibt es dann schon verschiedene Möglichkeiten, Weihnachten irgendwie anders zu besetzen. Aber für uns ist wichtig, dass wir immer wieder uns darauf besinnen, was Weihnachten eigentlich ist. Und deswegen kann man sich ja auch mal fragen, was wäre Weihnachten eigentlich ohne das alles? Was wäre Weihnachten ohne Schnee? Gut, die Frage, die haben wir jetzt, glaube ich, schon ganz, ganz oft beantwortet, aber mein Vater, ich erinnere mich immer noch, der hat immer an Weihnachten gesagt, einen Gruß an dieser Stelle an meinen Papa, der sicher zuschaut, ich weigere mich, das als Weihnachten anzuerkennen. So. War natürlich nicht so hundertprozentig ernst gemeint, aber klar, natürlich gehört Weihnachten irgendwie, weiße Weihnachten, ja, gehört irgendwie dazu. Vermutlich werden wir weise Weihnachten, wenn man den Fachleuten glauben darf, auf Dauer mehr oder weniger abschreiben können, weil wir Weihnachten jetzt auch nicht mehr auf die Malediven fliegen müssen, um es warm zu haben. Wie auch immer, aber Weihnachten ohne Schnee. Was ist Weihnachten ohne Weihnachtsmann? Ich frage mich, was hat der Weihnachtsmann eigentlich mit Weihnachten zu tun, außer dass Coca-Cola den mehr oder weniger für sich neu entdeckt hat und wir den jetzt alle so in dieser Form feiern. Aber der Weihnachten hat eigentlich nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun. Der Weihnachtsmann ist irgendwie so eine Verquickung aus Weihnachten und Nikolaus und weiß nicht alles. Ich weiß nicht, ob ihr einen Kamin habt oder ob ihr da Socken und irgendwas aufhängt. Ich weiß nicht, was ihr so für Traditionen habt, aber wir haben ganz, ganz viele Traditionen. Und wenn du Weihnachten jetzt wegstreichst, all das, was du bisher gemacht hast an Weihnachten, was bleibt an Weihnachten dann eigentlich noch übrig? Wenn wir all das nicht mehr hätten. Wisst ihr, wir haben als Gemeinde jetzt eine ganz interessante Zeit hinter uns. Man kann die letzten 2, 3 Jahre ja durchaus verschieden sehen und man kann sie auch total negativ sehen. Aber für mich gab es einen ganz, ganz positiven Effekt. Wir haben uns gefragt, was bleibt von unserer Gemeinde eigentlich übrig, wenn wir die Dinge, die uns bisher so wichtig waren, nicht mehr haben? Und da kann man sich echt mal fragen, was ist Gemeinde eigentlich? Was ist mein Glaube eigentlich? Wenn das, was so das Typische ist, wie ich meinen Glauben bisher definiert habe, wenn das plötzlich wegfällt. Man kann sich das in ganz vielen Punkten fragen. Man kann sich das auch fragen, was wird von unserer Ehe übrig bleiben, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Wir sind jetzt in dieser Phase und wir sind dankbar, dass unsere Ehe offensichtlich genug Masse angesammelt hat im Laufe der Jahre, um diesen Wegfall an Definition, sage ich jetzt mal, zu verkraften. Aber genauso ist mit Weihnachten. Was ist, wenn an Weihnachten die ganzen Weihnachtslieder und das ja, gefühlsmäßige Gesirmel irgendwie alles weg ist und wir uns fragen müssen, was ist eigentlich Weihnachten? Und, okay, also jetzt sehe ich, was hier ein kleines Problem ist. Gut, jetzt müssen wir gucken. Ich hoffe, dass da jetzt nichts verborgen ist, was ich eigentlich noch zeigen wollte, aber wir kriegen das miteinander hin. Also die Frage ist, schöne Geschichten oder wahre Geschichte? Ihr kennt es vermutlich alle. Du kommst am Weihnachtstag in die Kirche und dann wird die Weihnachtsgeschichte gelesen oder bei euch zu Hause vielleicht. Und es begab sich zu der Zeit und dann ist Weihnachten. Oder? Und diese Weihnachtsgeschichte, die gehört irgendwie zu Weihnachten dazu. Aber ist es nur eine schöne Geschichte oder ist es eine wahre Geschichte? Und der Mann, der diese Weihnachtsgeschichte, die wir so gut kennen, aufgeschrieben hat, nämlich der Lukas, der hat einen besonderen Ansatz gehabt. Also Lukas war Arzt. Ich weiß nicht, ob man den damaligen Arzt so heutzutage unter Wissenschaftler einordnen würde. Die Ärzte zu der damaligen Zeit, die waren ja noch ein bisschen anders unterwegs, aber er hatte offensichtlich schon ein bisschen einen anderen Ansatz. Und er hat genau recherchiert, er hat genau nachgeguckt, was ist es jetzt eigentlich, was da abgegangen ist. Und er schreibt es am Anfang in seinem Evangelium, das ist jetzt genau, das ist die Bibelstelle, die jetzt hinter diesem Feld ist, die ihr nicht lesen könnt, das sagt er, ich hab genau nachgeforscht und ich habe das genau aufgeschrieben und er hat sich mit Augenzeugen beschäftigt. Also er hat Leute gefragt, du warst doch dabei. Er hat Leute rausgefunden, die dabei waren und so. Und er nennt geschichtliche Eckdaten und die haben wir jetzt hier. Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte und auch seine Frau stammte aus seiner Priesterfamilie, sie hieß Elisabeth. Also er hat nicht bloß die Namen gewusst, er hat gewusst, wo die herkamen und zu welcher Priesterfamilie die gehört haben und wann das war und wer da geherrscht hat. Oder in Lukas 2, das ist jetzt der Text, den wir kennen, zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. So, da gibt's ganz, ganz viele von diesen Punkten immer wieder in seinem Evangelium, wo klar wird, da hat nicht jemand eine schöne Geschichte aufgeschrieben, sondern er hat recherchiert und er hat geschichtliche Fakten gesammelt. Und es war ihm auch wichtig, dass das, was er weitergibt, wirklich eine wie soll ich sagen, eine zutreffende Darstellung der geschichtlichen Ereignisse war. Ja, ist Jesus im Dezember geboren? Ich weiß es nicht, aber ich vermute eher nicht. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen. Jetzt lest ihr da schon alle mit. Es tut mir jetzt leid, dass ihr jetzt schon abgelenkt seid. Also, der Dezember, der ist im jüdischen Kalender aufgeteilt zwischen zwei Monaten. Das ist entweder der Monat Kislev oder der Monat Tevet. Je nachdem, ob du das religiös oder weltlich zählst, ist es entweder der 8., 9. oder der 3., 4. Monat. Wie auch immer, in der biblischen Zählung ist es jedenfalls der 9. Monat. Und der 9. Monat kommt interessanterweise in ein paar kleinen Begebenheiten vor, wo wir ein bisschen was lernen können. So, in Esra zum Beispiel, da heißt es, es war am 20. Tag des 9. Monats, das ganze Volk ließ sich auf dem Platz vor dem Haus Gottes nieder, alle zitterten wegen der Sache, um die es ging, also die hatten irgendwie Angst, oder waren aufgeregt, aber auch wegen des Regens, der niederging. Und dann ein bisschen später, im Vers 13 heißt es, es ist Regenzeit, da kann man nicht im Freien bleiben. Also ich weiß nicht, wie das heutzutage so in Israel ist, manche haben ja schon mitbekommen, dass es in Jerusalem ab und zu mal Schnee gibt. So, damals war es offensichtlich recht kalt und die Aussage hier war, also im 9. Monat, irgendwie da ist Regenzeit, da regnet es viel, was weiß ich, da kannst du nicht im Freien bleiben. Also wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass die Hirten vermutlich im Monat Kislev nicht bei den Herden auf den Feldern waren. Oder in Jeremia 36, 22 wird hier gesagt, der König wohnte im Winterhaus, hatte offensichtlich zwei Paläste. Es war ja der 9. Monat und vor ihm brannte das Feuer auf dem Kohlenbecken. Also da war es offensichtlich kalt und wir müssen uns einfach auch vorstellen, die Häuser damals hatten ja keine Glasfenster wie heute. Und draußen, ich weiß nicht, wer schon mal eine Nacht übernachtet hat im Freien, ist nicht wirklich so angenehm. Also vermutlich waren im Dezember nicht unbedingt Hirten auf dem Feld. Warum spreche ich das an? Wir haben ganz, ganz viele Traditionen. Warum feiern wir Weihnachten am 24.-25. Dezember? Man hat es einfach auf die dunkelste Zeit des Jahres gelegt. Nicht, weil Jesus da wirklich geboren ist, sondern weil es halt symbolisch irgendwie gut gepasst hat. Und es ist auch nicht wirklich wichtig. Warum muss man Weihnachten am 24. Dezember feiern? Ich kenne Leute, die sagen, ich feiere Weihnachten gar nicht, weil das ist Heidnis, das ist Sonnenwendfeier und was weiß ich, Jul und keine Ahnung was, und ich boykottiere das und deswegen feiere ich gar kein Weihnachten. Und ich weigere mich auch Ostern zu feiern, weil das ist das Fest der Ostara oder der Astarte oder wie auch immer man sich das herleiten will. Und natürlich hat das irgendwelche ganz seltsamen Hintergründe. Hat damit zu tun, dass man früher versucht hat, die Heiden dadurch zu bekehren, dass man ihre heidnischen Feste irgendwie mit den christlichen verquickt hat und da versucht hat, den Menschen irgendwie einen Zugang zu den christlichen Festen zu geben. Ob das jetzt eine besonders weise Entscheidung war, wage ich zu bezweifeln. Die Frage ist, ist es für uns wichtig? Ja, jetzt ist Jesus vielleicht nicht am 25. Dezember geboren, sondern vielleicht irgendwann in unserem Sommer. In Australien feiert man Weihnachten auch im Sommer. So, wo ist das Problem? Also, versteht ihr, für uns sind manche Äußerlichkeiten so furchtbar wichtig. Und ganz ehrlich, ob da früher mal ein heidnischer Feiertag war und ob irgendjemand mal die Entscheidung getroffen hat, dieses christliche Fest auf einen heidnischen Feiertag zu legen, das interessiert mich nicht. Ich feiere, dass mein Gott beschlossen hat, Mensch zu werden. Und was das jetzt für ein Datum ist, ist für mich ehrlich nicht wirklich relevant. Eine zweite Sache, das sind die heiligen drei Könige. Da habe ich auch mal eine extra Predigt drüber gemacht. Vielleicht kommt euch da manches bekannt vor. Also, jetzt steht natürlich schon alles da. Die ganzen Pointen sind jetzt weg. Also die heiligen drei Könige, wenn wir mal damit anfangen, unten steht der Text, auf den der sich bezieht. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren wurde, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wie viel waren es? Wer hat genau gelesen? Es steht nicht da. Nun, sie haben drei Geschenke gebracht. Gold, Weihrauch und Möhren. Oder Myrrhe. So, und vielleicht hat man deswegen drei gemacht. Und hießen die Kaspar, Melchior und Balthasar? Keine Ahnung. Wenn es nicht drei waren, hießen sie vermutlich auch anders. Und das sind auch nicht die Buchstaben, die man über die Tür schreibt. Aber das wisst ihr vermutlich schon alles. Aber es waren auch keine Könige. Was steht da? Sterndeuter. Noch schlimmer wird's, wenn ihr das ganze Griechisch lest. Da steht Magier. Also vermutlich waren die auch nicht so besonders heilig. Die haben die Sterne angebetet. Die haben da irgendwelche Symbole in den Sternen vermutet und haben gesagt, oh, da ist ein König geboren worden in Judäa. Da fahren wir mal hin. Ja, was bleibt übrig von den heiligen drei Königen? Nicht viel. Die waren vermutlich auch nicht bei der Geburt Jesu in derselben Nacht da. Wir gucken immer mal wieder so um Geschichten, wenn es jetzt ging es wieder um, wir müssen eine Geschichte heraussuchen für die Kinder, damit die ein Krippenspiel machen können. Und du findest immer wieder, dass die Könige, die heiligen drei Könige, zu Besuch kommen zum frisch geborenen Jesuskind. Herodes hat anschließend alle Kinder unter 2 Jahren umbringen lassen. Was sagt uns das? Wenn er gewusst hätte, dass Jesus in der Nacht geboren wurde, hätte er diese Vorsichtsmaßnahme nicht ergreifen müssen. Vermutlich waren diese Sterndeuter irgendwann mal später da. Das heißt auch, dass sie Jesus nicht im Stall gefunden haben, sondern in einem Haus. So, da könnten wir jetzt ganz viel dran rummachen. Ich wollte damit bloß sagen, wir haben so ganz, ganz viele Vorstellungen, wie das war. Lasst mich nur weitermachen, jetzt mache ich alles kaputt. Das ist jetzt leider alles ein bisschen übereinander. Das sollte eigentlich nacheinander kommen, aber das kann unser Programm hinten nicht. So, kennt ihr dieses Weihnachtslied? Hoch oben schwebt jubeln der Engelein Chor. Hier oben seht ihr den Engel noch rausgucken. Das ist so eine Putte, so. Kennt ihr Putten? Wisst ihr, was ein Engel ist? Wenn du einem Engel begegnest, also die typische Reaktion, wenn Menschen Engeln begegnet sind, war, dass die Menschen zu Boden gefallen sind und um ihr Leben gefürchtet haben. Also wenn du den Engel siehst, da muss ich sagen, vor dem wird keiner Angst haben. Aber so sind Engel nicht. Und da schwebt auch nicht der Engelein Chor oder sowas, sondern da war ein Chor, da hat's den Hirten wahrscheinlich die Ohren rausgeblasen und ihre Reaktion war, dass sie Angst hatten. Ich weiß nicht, ob Hirten jetzt besonders ängstliche Menschen sind, aber ich schätze mal, das waren gestandene Männer und denen ist das Blut in den Adern gefroren, weil da plötzlich ein Chor gesungen hat und da war es hell und da waren Engel und denen ist ganz anders geworden. Und dann von wegen in reinlichen Windeln das himmlische Kind, das ist auch so eine Zeile aus einem Weihnachtslied. Und ich habe so ein Bild mitgebracht, guck mal, da leuchtet alles. Die hatten noch kein Ariel und trotzdem, also sowas von weiß. Ich weiß nicht, wie das Tuch ausgesehen hat, wenn die das in einem Stall irgendwo ausgebreitet haben. Und dann von wegen holder Knabe im lockigen Haar. Also das war irgendwie nicht so süßlich, wie wir das manchmal tun. Und die Maria, na, die auch top gestylt, geschminkt. Ich weiß nicht, wie du nach deiner Geburt ausgesehen hast, liebe Frau. Ich weiß, wie meine Frau ausgesehen hat. Da durfte ich keine Fotos machen. Und ich weiß, wenn man Jesus darstellt am Kreuz, dann sieht er auch nicht so aus, wie er wirklich aussah, nämlich ohne Bedeckung. Der hing da vollkommen nackt und das kannst du natürlich irgendwie in Kirchen auch schlecht aufhängen, wobei da hängen ja so viele Nackte, frage ich mich manchmal auch. Wie auch immer. Und natürlich hat man versucht, diese Geburtsszene irgendwie schöner darzustellen und so, aber ganz ehrlich, das war alles andere als schön. Die Realität, die war leider weniger süß. Maria war unverheiratet schwanger, das war schon mal nicht so wirklich nett. Kann man sich jetzt auch überlegen, Gott, war es wirklich nötig? Musste die Maria da durch? Dann das heilige Paar, gell? Die hatten auch kein Schild um den Hals. Wir sind das heilige Paar und nehmt uns mal bitte auf. Das war ein unverheiratetes Paar, die Frau war schwanger. Ja, und jetzt willst du die bei dir im Haus haben? Nee. Diese Frucht dieses unheiligen Paares da, die muss nicht unbedingt bei mir im Haus zur Welt kommen. Und dann kam Gottes Sohn in einem Stall zur Welt. Ich habe hier ein ganz schönes Bild von einem Stall. Ihr seht hier unten noch die Reste dieses Stalls. Und ich weiß nicht, wie du dir einen Stall vorstellst, aber ein Stall ist nun mal eben nicht hygienisch, sauber, was weiß ich was. Ein Stall ist dreckig und nicht schön. Und die Gäste, die Jesus hatte, waren eben keine Könige, waren Tiere, waren Hirten, die zur damaligen Zeit nicht wirklich gut angesehen waren und waren Sterndeuter. Nicht die Frommen, nicht die Edlen, nicht die Gläubigen. Und dann kommt noch was ganz Schlimmes dazu für uns heute, oder für manche von uns heute jedenfalls. Jesus war Asylant. Da heißt es in Matthäus Kapitel 2, nachdem die Sterndeuter abgereist waren, stand Josef auf und brach noch in der Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Und dort blieb er dann bis zum Tod von Herodes. Jesus hat, ja, weiß nicht, ob ist das politisches Asyl, also er hat jedenfalls Asyl gesucht in Ägypten und hat dort offensichtlich eine Zeit lang als Asylant gelebt. Ja, was soll man dazu sagen? Irgendwie ist Weihnachten nicht mehr so süß und nicht mehr so stimmungsvoll und ist irgendwie keine schöne Geschichte. Aber bei Gott gibt es keine Pannen. Gott hat es alles geplant und ich habe euch immer die Bibelstellen dahinter geschrieben und ihr könnt das alles nachlesen, dass Maria unverheiratet schwanger wurde, das war nicht dumm und das ist ihnen auch nicht passiert, weil sie nicht aufgepasst haben, sondern die waren wirklich vor der Ehe enthaltsam und haben Maria sagt, wie soll das zugehen, ich habe noch gar nicht mit dem Josef geschlafen. Und Gott sagt, nee, der Heilige Geist wird das alles vollbringen. So, und das war vorhergesagt in Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Und jetzt kommen unsere modernen Theologen und sagen, ja, aber da steht ja gar nicht Jungfrau, das kann man ja auch mit junge Frau übersetzen. Deswegen gibt Gott das ja auch als Zeichen, da wird eine junge Frau schwanger werden. Sehr beeindruckendes Zeichen, oder? Ist schon mal passiert, dass eine junge Frau schwanger wird? Ich denke mir manchmal, warum können wir die Dinge nicht einfach so nehmen, wie es ist? Da wird eine Jungfrau schwanger, das ist ein echtes Zeichen. Und das wollte Gott so, als Zeichen. Leute, passt mal auf, hier passiert gerade was Unglaubliches. Die Geburt in Bethlehem, haben wir vorher schon ganz kurz am Rande gelesen, Micha Kapitel 5, Vers 1. Die Könige, die Sterndeuter, die schlagen ja erst bei Herodes auf und fragen den, wo ist denn der neue König geboren? Und Herodes fallen hier die Ohren ab und er fragt, was passiert hier in meinem Land? Und er fragt er seine Berater und die sagen, ja, da gibt's eine Stelle in Micha 5, Vers 1, da steht, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Eigentlich wäre Jesus in Nazareth geboren worden. Da hat Gott dann dafür gesorgt, dass ein römischer Kaiser ein Dekret ausgab, dass jeder in seine Geburtsstadt gehen muss, damit Jesus eben nicht in Nazareth geboren wird, sondern in Bethlehem. Kein Zufall. Die Geschenke der Sterndeuter habe ich vorher schon angesprochen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold spricht für was Königliches. Weihrauch hat was mit einem Priester zu tun. Und Myrrhe hat was mit Opfer zu tun. So, wenn du das anschaust, sind das alles Dinge, die mit Jesus ganz, ganz eng verknüpft sind. Jesus ist unser König. Siehe, dein König kommt zu dir, haben wir vorher schon gehört. Weihrauch, der Priester. Jesus ist unser hoher Priester, ist derjenige, der für uns beim Vater eintritt. Und auch die Myrrhe, die zum Einbalsamieren benutzt wurde, die spricht von seinem Tod und von seinem Opfer. Alles kein Zufall. Und Gott bekommt es sogar hin, dass heidnische Sterndeuter die richtigen Geschenke bringen. Also Gott hat da schon seine Finger überall mit dem Spiel gehabt. Dann auch der Kindermord von Herodes, der wird in Jeremia 31, 15 vorhergesagt. Das Exil in Ägypten, von dem wir gerade gesprochen haben, wird in Hosea 11, Vers 1 angesprochen, wo Gott sagt, ich habe meinen Knecht aus Ägypten gerufen. So all das, was da passiert ist, das war von Gott ganz genau getimt und ganz genau vorbereitet. Und lass mich dir mal sagen, wenn du dich manchmal fragst, warum passieren Dinge in meinem Leben? Warum ist es so? Warum muss es jetzt so sein? Ich kann dir das nicht immer erklären und hier sehen wir es im Nachhinein jetzt, wie das alles von Gott geplant war. Ich hoffe, dass du irgendwann für dein Leben oder auch vielleicht in dem Leben deiner Lieben, die jetzt vielleicht irgendwie leiden oder wo irgendwas nicht so läuft, wie das geplant war, an den Punkt kommst, wo du Frieden darüber finden kannst und sagen kannst, okay, offensichtlich hat Gott hier einen Plan, offensichtlich zieht Gott im Hintergrund jetzt irgendwelche Strippen, die mir nicht gefallen, aber wo ich trotzdem wissen darf, Gott macht keine Fehler, es passieren Gott keine Pannen, Gott sind bei seinem Sohn keine Pannen passiert und Gott passieren auch bei dir keine Pannen. Denk mal darüber nach, was es hieße, wenn Gott eine Panne passiert. Ist Gott dann doch nicht allmächtig? Leute, da müssten wir richtig Angst haben. wenn wir davon ausgehen müssten, dass Gott manchmal nicht Herr der Lage ist, dann wird es wirklich gefährlich. Dann können wir uns nicht mehr darauf zurückziehen und sagen, Gott passt auf mich auf, Gott führt mich. Aber das ist genau die Botschaft, die uns die Bibel immer, immer, immer wieder vermittelt. Gott hat die Kontrolle. Gott ist derjenige, der weiß, was passiert. Und Gott rutscht nicht irgendwann mal irgendwas raus. Es heißt im Alten Testament mal, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott schläft nicht. Gott wird nicht überrascht. Gott wird auch von der Energiekrise jetzt nicht überrascht. Gott wird auch nicht überrascht von deinen hohen Abschlagszahlungen. Und ich möchte dir Mut machen, vertraue darauf, dass Gott in deinem Leben keine Fehler macht. So, ich weiß nicht, was Weihnachten für dich ist. Weihnachten ist natürlich das Fest der Liebe. Ich möchte es jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen. Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Da geht es um Liebe. Weihnachten ist ein Fest der Freude, hoffentlich. Die Statistiken sagen zwar, es wird an Weihnachten so viel gestritten wie sonst nicht im Jahr und die Zahl der Selbstmorde ist leider auch höher als sonst im Jahr, weil es doch Menschen gibt, die dieses Fest nicht so erleben, wie es den Erwartungen entspricht. Und ja, Weihnachten ist auch ein Fest der Geschenke, vor allem wenn du eine Familie hast. Und es ist ein Fest der Familie, logisch. Die Familie kommt, unsere Kinder werden auch wieder da sein und natürlich, man wird mit den Kindern irgendwie zusammen feiern, man wird irgendwie mit Familie zusammen sein. Schwierig wird es für die Menschen, die keine Familie haben. Und wir haben das in der Vergangenheit auch schon angefangen, hier in der Gemeinde eine Feier anzubieten für Menschen, die keine Familie haben. Und das wurde auch dankbar angenommen. Und wer das für dieses Jahr auf dem Herz hätte, wir werden es dieses Jahr vermutlich nicht machen können, aber wenn du sowas machen möchtest, dann würden wir gerne ein Ecclesia Plus Plus auflegen. Wer sich das vorstellen kann, ihr dürft nachher gerne auf mich zukommen. Und ja, es wird zurzeit ganz viel diskutiert, das Fest der Lichter. Ja, müssen wir jetzt die Hälfte der Lichter, dann stellen wir wenigstens auf LED um und damit weniger Strom verbraucht wird. Und ich verstehe das alles. Aber ich verstehe auch, wenn Menschen sagen, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber ich habe eben auch schon Bürgermeister sagen hören, also hört mal, Weihnachten ist immer noch ein Fest der Lichter. Hat natürlich mehr, wenn die das sagen, schätze ich mal, mit Stimmung und mit vielleicht auch Verkaufszahlen zu tun, möchte es auch nicht jedem unterstellen. Vielleicht ist auch wirklich sind einige Bürgermeister drunter, die sagen, nee, mir geht's da auch um Botschaft. Und man hat nun Weihnachten in die dunkelste Zeit des Jahres gelegt, damit man sagen kann oder das so deutlich machen kann, Jesus ist als Licht in die Dunkelheit gekommen. Und natürlich drücken wir das aus durch Lichter. Und wie viel es jetzt sein müssen und ob man ein bisschen weniger machen kann, das ist ja alles in Ordnung. Aber natürlich ist Weihnachten ein Fest der Lichter. Aber das, was Weihnachten für mich am allermeisten ist, ist Weihnachten ist die Erfüllung der Verheißungen. Klar, ist alles passiert, aber an Weihnachten denke ich ganz, ganz viel darüber nach, was da alles passiert ist. Das ganze Leben Jesu ist Erfüllung von Verheißungen. Deswegen eine meiner, finde ich persönlich, Predigten, die mir am meisten gebracht haben und die mich am meisten beeindruckt haben, war, als ich mal über Psalm 22 gepredigt habe zu Karfreitag. Es ist unglaublich, in welches Detail Gott die Dinge vorhergesagt hat und auch bei der Geburt Jesu war das so. Und wenn wir darüber nachdenken, hier, wie Gott alles geführt hat, also ich kann darüber eigentlich nur staunen und mich darüber freuen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der Weihnachten wirklich so besonders macht oder machen kann. Nämlich um den Kern von Weihnachten. Was ist Weihnachten wirklich? Und Weihnachten ist eben mehr als all das. Ich möchte uns nicht sagen, all das andere muss weg, aber Weihnachten muss mehr sein. Wir müssen über diese Dinge, die so direkt vor Augen sind, hinaussehen können. Weihnachten bedeutet, Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Und kürzlich in unserem First Steps Kurs uns Gedanken darüber gemacht haben das miteinander gelesen, so Gott, das Wort wurde Fleisch. Dieses Wort Gottes, dieser ewige Gott, durch den die ganze Welt gemacht ist, der nimmt Menschengestalt an, nimmt menschliche Begrenzung an. Wie krass ist sowas? Gott wird Mensch. Gott entäußert sich. Das ist so ein ganz altes deutsches Wort. Aber das heißt, er dreht sein Inneres nach außen, er macht sich verletzlich, er gibt all seine Vorrechte, seine Vorteile, die er als Gott hat, auf, wird Mensch und liefert sich der Menschheit aus. Wir haben in Ulm mal ein Weihnachtsstück aufgeführt und das hat mich echt beeindruckt. Da haben die Engel mitbekommen, dass der Chef vorhat, seinen Sohn auf die Welt zu schicken. Und dann haben die Engel angefangen zu planen. Und dann haben die da geplant und das machen wir so und so. Und da, ja, und da muss natürlich die Security, die muss da und Lichter und haben da ein Event aufziehen wollen. Und dann haben sie erfahren, was der Chef beschlossen hat. Und dann ist denen die Kinnlade runtergeklappt. Und ich weiß nicht, wie das wirklich war, ob die Engel so diskutiert haben oder ob das für die dann irgendwie schneller klar war. Aber wenn du dir das vorstellst, der Sohn Gottes kommt auf diese Welt und Gott vertraut den zwei armen Leuten an, einem Zimmermann und einer jungen Frau, die noch nie ein Kind hatte. Da hätte man doch wenigstens jemanden nehmen können, der schon drei Kinder hatte oder so, der weiß, was er mit dem Kind machen muss. Und dann passt Gott nicht auf und dann kommt das Kind auch noch im Stall zur Welt. Da hätte sich ja alle möglichen Keime einfangen können. Aber genau das ist Weihnachten. Gott kommt ganz weit runter. Gott macht sich verletzlich, Gott macht sich angreifbar. Und dann kommt eben dieses Licht in die Dunkelheit. Dann kommt die Hoffnung und vielleicht hast du diesen Bibeltext auch so im Ohr. Das Licht scheint in der Dunkelheit oder das Volk, das im Dunkeln saß, sieht ein großes Licht. Und dann denke ich ich denke, es war Johannes, der geschrieben hat, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, oder auch der Thomas, was wir betastet haben, was wir begriffen haben, angefasst haben. Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Gegenwart wird begreifbar, wird anfassbar, wird ganz, ganz konkret. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, wo wir einfach an Weihnachten neu drüber nachdenken müssen und worum es an Weihnachten wirklich geht. Und so wie damals Jesus eben keinen Platz hatte, so findet heute Jesus trotz all dem weihnachtlichen Tamtam, was gemacht wird, keinen Platz. Und jetzt können wir natürlich darüber jammern, dass in unserer Gesellschaft kein Platz für Jesus ist. Aber wisst ihr was? Die einzige Gesellschaft, die du ändern kannst, das bist du selber. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, habe ich Platz für Jesus? Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, wir haben das zu Weihnachten hier und da auch mal in irgendwelche Krippenspiele oder Predigten eingebaut, wo dieses Krippenspiel aufgeführt werden soll und da ist ein kleiner Junge und der soll den Wirt spielen und dann kommt das heilige Paar und klopft an die Tür und sagt, wir hätten gern ein Zimmer. Und dann soll der Junge sagen, nee, ich hab keinen Platz. Und er bringt es einfach nicht übers Herz und macht die Tür auf und sagt, ja klar, kommt rein, für Jesus ist bei mir immer Platz. Und es ist doch schön, wenn wir so eine Einstellung hätten, dass wir nicht sagen, nee, Jesus, weißt du was, ich möchte mein Leben lieber in eigener Regie führen. Ich möchte, dass du bitte draußen bleibst vor der Tür. Oder ich habe mich kürzlich, da waren wir mit jemandem unterhalten, da haben wir gebetet und dann ging es darum, dass Jesus unser Gast ist. Und dann habe ich gesagt, ich bete sowas nicht mehr. Also nicht, dass es jetzt grundsätzlich falsch wäre, so komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Aber ich habe gesagt, Jesus ist niemals mein Gast. Jesus ist mein Chef, er ist mein Herr, er ist mein König, er ist nicht mein Gast. Und ich kann ihn auch nicht in mein Leben einladen als mein Gast und sage, Jesus, hier hast du das Wohnzimmer. Ich habe ja gesagt, wir hatten jetzt Gäste und die waren ganz enge Familie, also Utes Bruder war da und die hatten mehr oder weniger überall Zutritt, außer in mein Arbeitszimmer. Und da machst du dein Haus schon ganz weit auf, aber typischerweise, wenn ich zu dir als Gast komme, da gibt's Räume, die sind für mich tabu. Also da gehe ich nicht rein. Ich gehe da nicht rein und du willst vermutlich auch nicht, dass ich da reingehe. Aber Jesus ist nicht unser Gast. Und ich würde mir wünschen, dass wir Jesus wirklich aufmachen und dass wir ihn in unser Leben reinlassen und dass wir ihm die Türen aufmachen. Wir hatten gestern Tag der offenen Tür an der Freien Evangelischen Schule in Ulm. Und dann ging es darum, lassen wir die Tür auf oder lassen wir die zu? Und dann war man könnte ja die Klassenzimmer abschließen. Dann habe ich gesagt, wir können doch am Tag der offenen Tür nicht die Türen abschließen. Wir müssen doch aufmachen. Versteht ihr? Und so können wir auch nicht Jesus aufnehmen und sagen, Jesus, du darfst ins Wohnzimmer, du darfst ja auf der Couch sitzen bleiben und mit mir vielleicht ein bisschen zusammen Fernsehen gucken oder so. aber in mein Schlafzimmer, bitteschön, da hast du keinen Zutritt, da hast du mir auch nichts zu sagen. Und meine Geldkassette, die bleibt ja auch verschlossen, also die verwalte ich dann schon selber. So, nehme ich Jesus auf oder nehme ich ihn nicht auf? Und Weihnachten heißt eben auch, Gott schenkt sich selber. Und diesen Vers, den habt ihr vielleicht auch schon ganz, ganz oft gelesen. Und ich denke mir, neben Johannes 3, Vers 16 ist es vielleicht einer der wichtigsten Verse, die es überhaupt gibt im Neuen Testament. Er, nämlich Jesus, kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du kannst Kind Gottes sein, wenn du ihn aufnimmst. Und ich hoffe, dass jetzt ganz, ganz viele da sitzen und sagen, Wolfgang, offene Türen einrennen, hier Eulen nach Athen tragen. Schon lange passiert, schon lange Jesus eingeladen. Jesus ist da, ich bin Gottes Kind und ich habe ihn aufgenommen. Wunderbar. Aber vielleicht sitzt du hier und hast es noch nie gemacht. Und Weihnachten ist eine super Gelegenheit. Du musst nicht bis Weihnachten warten, du kannst es im Advent schon machen. Kannst auch das restliche Jahr machen. Aber einfach Jesus die Tür aufzumachen und zu sagen, Jesus, bei mir ist Platz für dich. Ich lass dich rein, ich nehme dich auf als mein Herrn und als mein Erlöser. Und dann kannst du von dir sagen, ich bin Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Nicht jeder, sagt dieser Bibelvers, hat das Recht, Kind Gottes zu sein. Auch wenn das immer wieder also gesagt wird, so wir sind irgendwie alle Kinder Gottes und alle Menschen auf dieser Welt. Der Vater definiert, wer seine Kinder sind. Und wir sind durch Geburt nicht seine Kinder, sondern wir werden adoptiert, wir werden angenommen von ihm. Und die Regeln dafür, die stellt er auf. Und die Regel, die er aufgestellt hat, ist, wer Jesus aufnimmt und wer an ihn glaubt, wer glaubt, dass er am Kreuz für deine und meine Sünden gestorben ist, der wird Kind Gottes. Der wird adoptiert und darf Sohn und Tochter Gottes sein. Was für ein Fest. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass Weihnachten einen ganz zentralen Punkt in unserem Jahresablauf hat und dass wir wissen, dass Gottes Einladung auch heute noch gilt. Ich bete jetzt und wenn du magst, darfst du gerne mitbeten. Wir können gerne unsere Augen zumachen dabei und ja, Jesus einfach ja, in unser Leben einladen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du bereit warst, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, auf diese Welt zu kommen und für uns da zu sein, für uns zu leben, für uns zu sterben, uns mit dem Vater zu versöhnen. Danke dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Und ich danke dir, Herr, dass du in vielen von uns diesen Glauben geweckt hast, dass wir darauf vertrauen und dass wir dich eingeladen haben, in unser Leben zu kommen, Herr. Und wir möchten diese Einladung heute einfach nochmal erneuern. Wir möchten dir ganz bewusst Raum geben in unserem Leben, möchten dich bitten, Herr, breit du dich in uns aus, gestalt du uns um, Herr. Du bist unser König, unser Helfer, derjenige, der gerecht ist und der gerecht macht. Und wir möchten dir ganz bewusst die Tür in unserem Herzen aufmachen. Und ich mache dir meine Herzenstür auf. Und ich möchte, Herr, dass du dich wohlfühlst in mir und dass du Platz hast. Und ich danke dir, Herr, dass ich keine Sorgen haben muss, was du mit mir und mit meinem Leben anstellst, Herr, weil ich weiß, dass du es gut meinst mit mir und mit jedem Einzelnen von uns. Herr, du hast gute Pläne für uns. Und wir dürfen uns dir anvertrauen. Und so vertraue ich mein Leben dir an ganz neu. Und ich danke dir, Herr, dass du mit mir, mit jedem Einzelnen von uns gehst. In diese Adventszeit hinein, durch die Weihnachtszeit und in all das, was dann auch auf uns zukommt. Durch all die Herausforderungen, durch all die Probleme, Herr, du bist an unserer Seite. Und du bist unser Helfer. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen. So, wir singen jetzt noch mal ein Lied.